CRM 92.4, das christliche Radio München.
Heute mit Soul Food.
Everybody in the whole house, wake up, wake up, wake up!
31 seconds and we're going for auto-sequence start.
The young must know it, the old must know it.
T-minus 10 seconds.
I can't believe it is happening.
Herzlich willkommen bei Soul Food, dem Jugendmagazin vom christlichen Radio München. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir heute ein ganz aktuelles Thema für euch vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Sakrileg oder auch der Da Vinci Code genannt. Der Kinofilm, der kommt ja jetzt bald ganz frisch in die Kinos und dieses Thema wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und auf dem Weg hier ins Radiostudio, das war ganz witzig, sind wir am Zeitungskasten vorbeigekommen und prompt sehen wir hier auf der Titelseite der Abendzeitung die größten Rätsel um Jesus Christus. Kirchenthriller, Sakrileg, was ist Fakt, was ist Fantasie? Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Was ist Realität und was ist eine Fantasie von dem Autor? Genau um dieses Thema soll es heute gehen und da haben wir einen ganz kompetenten Mann eingeladen, Dr. Martin Heide von der LMU München. Er wird uns ein bisschen die Hintergründe aufzeigen. Er ist Orientalistikforscher, was auch immer das sein mag, das werden wir heute auch noch erfahren. Aber jetzt hören wir erstmal Matt Kearney mit Trainwreck.
I'm past the point of returning. For you I'm ruined and broken. There's a way in returning. You got my heart in the open. I see it shrinking. Trainwreck for you.
Christliches Radio München auf der 92.4.
So, herzlich willkommen. Wir sind jetzt bei dem Thema Sakrileg. Ich möchte hier ganz herzlich jetzt auch den Herrn Dr. Martin Heide begrüßen hier im Studio. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere kleine Expedition in die Welt des Sakrileg und des Da Vinci Codes. Wie wir vorhin gehört haben, Sie sind Orientalistikforscher. Was macht ein Orient? Reisen Sie dann mal in Orient und schauen, wie die Menschen dort leben oder was machen Sie eigentlich da genau?
Das gehört unter Umständen auch dazu, aber in der Regel sitze ich mehr am Schreibtisch, als dass ich im Orient herumreise.
Also mehr so theoretisch?
Ja, aber nicht ganz, denn der Orientalistik oder wer in der Orientalistik sich bewegt, der studiert in meinem Fach besonders alte Handschriften, alte Schriftstücke, seien es auf Ton, auf Scherben, sei es in alten Schriftrollen, seien es auf alte Papyri und so weiter.
Aha, also da müssen Sie sich dann mit verschiedensten Sprachen und Schriftzeichen auskennen.
Richtig.
Können Sie auch Hieroglyphen lesen?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Naja, ich kann etwa zu 80% Deutsch.
Okay, das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man die Sachen auch hier veröffentlichen möchte. Okay, also schon mehrere Sprachen.
Ja, das gehört natürlich dazu. Unsere Ausbildung geht von den klassischen Sprachen Griechisch, Hebräisch, Latein erst aus. Und dann kommen die Sprachen, sei es nun die semitischen, wie zum Beispiel Arabisch, sei es Koptisch, sei es Ägyptisch, was Sie erwähnt haben, sei es Äthiopisch, Hebräisch, Aramäisch, Syrisch und so man weiter. Kann es beliebig ergänzen.
Ne? Ja, nicht schlecht. Okay. Also das ist eine ganz interessante Sache, da kann man sich mit vielen Menschen unterhalten auf der ganzen Welt. Und diese Schriftrollen, die Sie da anschauen, also da finden irgendwelche Archäologen dann irgendwo in irgendwelchen Hüllen irgendwelche Schriftrollen und die kriegen Sie dann sozusagen auf den Schreibtisch oder die Daten und können Sie das tun Sie dann auswerten oder wie?
Ganz so einfach ist es nicht. Also eine kleine Crew von Wissenschaftlern weltweit, die bekommt diese ganz spektakulären Sachen zuerst auf den Schreibtisch. Meine Wenigkeit sozusagen beschäftigt sich momentan zum Beispiel eher mit langen Jahren unerforschten Bereichen, die noch in den Bibliotheken vor sich hinschlummern, denn da gibt es auch noch sehr viel zu erforschen.
Ah, das heißt, es gibt so geheime Bibelteile noch irgendwo, oder?
Ja, wenn man so will, gibt es das. Ne? Ich habe zum Beispiel selbst vor einigen Jahren die Testamente Isaaks und Jakobs herausgegeben. Die sind zwar nicht unbedingt geheim, die waren auch schon vorher bekannt, aber sie waren noch nicht in der Weite und Fülle erschlossen, wie ich es dann tun konnte.
Also und wenn Sie dann so Schriften entdecken und sozusagen dechiffrieren und der Allgemeinheit zugänglich machen, führt das dann auch dazu, dass Sie dann sozusagen die bestehende Bibel auch mal widerlegen und sagen, ja Moment, das war ja völlig falsch und so, das kann ich jetzt beweisen oder wie ist?
Beschäftigung mit Schriften, vor allen Dingen, wenn es parabiblische oder apokryphe Schriften sind, ist immer eine Herausforderung, weil man immer auf Dinge stößt, die anscheinend im Widerspruch stehen, aber in der Regel ist eher das Gegenteil der Fall, dass die die sehr sorgfältige Überlieferung des Neuen Testamentes selbst von ihr widersprechenden Schriften bestätigt wird.
Ja, ich glaube, da kommen wir später auch noch zu dem Thema. Und Sie sind ja auch in der Übersetzung vom Neuen Testament auch tätig oder Redigierung oder was machen Sie in dem Bereich dann?
Ja, ich arbeite mit an einer neuen Großausgabe des Neuen Testaments vom Institut für Neutestamentliche Textforschung an der Universität Münster. Die sogenannte Editio Critica Major, da geht es darum, dass man sämtliche überhaupt zur Verfügung stehenden griechischen und auch die wichtigsten alten Übersetzungen des Neuen Testaments auswertet und sozusagen der Öffentlichkeit zugänglich macht in ihrer Originalsprache.
Mhm. Also wie ihr merkt, heute haben wir hier einen wirklichen Fachmann im Studio. Ist auch mal eine Ausnahme bei uns in der Jugendsendung, aber muss auch mal sein, denn wir wollen herausfinden, ob das, was Dan Brown in seinem Roman behauptet, ob das Wirklichkeit ist und ob das Wahrheit ist. Und ich glaube, da haben wir einen kompetenten Mann erwischt hier. Jetzt hören wir uns aber erstmal John Coop an mit Do What You Gotta Do. So, weiter geht's mit Soul Food. Heute haben wir Herrn Dr. Martin Heide von der LMU München und Münster. Und in Münster sind Sie auch tätig hier im Studio. Und das Thema ist das Sakrileg der Da Vinci Code, der jetzt auch in den Kinos bald anläuft. Und jetzt würde ich mich natürlich mal erstmal interessieren für die Hörer, die dieses Buch noch nicht gelesen haben. Und das werden ja auch ein paar sein, obwohl der Roman weltweit schon 46 Millionen Mal verkauft wurde. Also, worum geht es denn eigentlich in Da Vinci Code?
Ja, das ist ja ein Roman und dieser Roman stellt uns Robert Langdon, einen fiktiven Professor für Symbolwissenschaft aus Harvard, vor. Er befindet sich aus beruflichen Gründen in Paris, als er einen merkwürdigen Anruf erhält. Der Chefkurator des Louvre wurde mitten in der Nacht vor dem Gemälde der Mona Lisa ermordet aufgefunden. Und dieser Langdon, dieser fiktive Professor, begibt sich zum Tatort und erkennt schon bald, dass der Tote durch eine Reihe von versteckten Hinweisen auf die Werke Leonardo da Vincis aufmerksam machen wollte. Hinweise, die seinen gewaltsamen Tod erklären und auf eine finstere Verschwörung deuten sollen. Bei seiner Suche nach den Hintergründen der Tat wird Robert Langdon von Sophie Neveu unterstützt, einer Kryptologin, die also verborgene oder verschlüsselte Dinge entschlüsseln soll, eine Kryptologin der Pariser Polizei. Von ihr erfährt er, dass der Kurator der geheimnisumwitterten Sionsbruderschaft angehört, ebenso wie Leonardo da Vinci und viele andere. Sie verfolgen diese Zeichen und erfahren schließlich, jetzt kommt dieser Clou, der dann sich lange Zeit durch den Roman hindurchzieht, dass dem offiziellen Christentum ein völlig verdrehtes und verkehrtes Evangelium angeboten wurde und heute noch wird. Die wirkliche Wahrheit über Jesus und das Urchristentum ist nicht im Neuen Testament enthalten, weil zum einen die Schrift des Neuen Testaments im Laufe der Überlieferung völlig verdreht wurden, weil zweitens Jesus nicht Zeit seines Lebens unverheiratet war, noch ein besonderer Prophet war, den man als Sohn Gottes bezeichnen könnte. Vielmehr war er mit Maria Magdalena verheiratet und zeugte mit ihr ein Kind und so weiter.
Also Dan Brown behauptet hier also, die Bibel und alles, was irgendwie sich damit beschäftigt, ist eigentlich alles erstunken und erlogen, verändert und verdreht. Und alles, was wir heute über Jesus glauben, also die Christen, ist eigentlich nicht der Wahrheit entsprechend. Sie als Bibelforscher und als Textforscher und der wirklich Zugang hat zu all diesen alten Texten, Sie müssten das ja eigentlich wissen, wenn das so wäre. Können Sie das an der Stelle jetzt mal so ganz kurz bestätigen oder würden Sie sagen, das kann man so nicht sagen?
Ja, es ist immer schwierig, etwas kurz, um es ganz kurz zu sagen, das ist einfach Humbug. Und das zeigt sich auch darin, dass Dan Brown sich überhaupt keine Mühe gibt, diese Dinge irgendwie plausibel zu begründen. Viele Leute vergessen ja auch, es ist wirklich ein Roman. Und man hat Dan Brown ja auch selber schon interviewt in Radiosendungen und so weiter, wo er auch zugab, dass er diese Dinge glaubt oder dass es möglich, dass es schön wäre, wenn sie möglich wären, aber dass es nicht etwa gesicherte wissenschaftliche oder sonst wie durch sonstige Forschung herausbekommene Erkenntnisse sind.
Aber Dan Brown erhebt ja schon ein bisschen den Anspruch, das sieht man ja auch in seinem Buch, auf der Seite 9 schreibt er ja, dass er die ganzen Sachen wahrheitsgetreu in seinem Buch abdruckt und das vermittelt ja dem Leser auch den Eindruck, dass wenn man das liest, dass das alles wahr ist, was da geschrieben ist. Also was halten Sie davon?
Ja, das ist eigentlich der Grund, weshalb auch Fachleute weltweit, auch Leute wie ich, dann oft wieder mal gefragt werden, was hat es mit diesem Roman an sich? Ein Roman als solchen wird ja jeder mehr oder weniger zur Kenntnis nehmen und sagen, gut, es ist ein Roman, es ist sowieso erfunden. Wenn aber dort drin steht, wie Sie ganz richtig sagen, alles hätte hier mit der Wahrheit zu tun, dann natürlich müssen Leute wach werden, die die wirklichen Grundlagen kennen. Mhm. Und die Dinge, die er dort als echte Dokumente präsentiert, stimmen entweder nicht oder sie verraten, dass er von diesen Dingen nichts versteht.
Mhm. Was glauben Sie, was die Menschen denken? Glauben Sie, dass die Menschen das annehmen?
Ja, ich werde das mal mit einem klaren Jein beantworten. Also es wird ein großer Anteil von Leuten geben, die das in dem Bereich der Wahrscheinlichkeit sozusagen in ihren Hinterköpfen aufbewahren, die das selbst gar nicht beurteilen können. Und die sagte Methode, das vielleicht abspeichern, kann ja sein, dass was daran ist. Es wird einen Teil geben, die die Quellen etwas besser kennen, die zum Beispiel das Neue Testament doch auch mal in regelmäßigen Abständen lesen. Und die sagen werden, also das stimmt ja überhaupt nicht mit dem überein, was ich kenne. Und es wird einen Teil geben, die begeistert sind von dem, was Dan Brown sagt und sagen werden, ja super, darauf, das habe ich schon immer geglaubt oder in diese Richtung.
Endlich kommt die Wahrheit ans Licht.
So ungefähr, ja.
Und die Bibel, endlich wird die Bibel als Lüge entlarvt.
Glauben Sie, dass die Fakten aus dem Buch Sakrileg auf der Wahrheit beruhen?
Zum Teil.
Das glaube ich überhaupt nicht. Aber es ist sicher ein spannendes Buch, wird sehr gut verkauft.
Nein, überhaupt nicht. Ziemlich frei erfunden.
Glaube ich nicht.
Also ich kenne das Buch nicht, aber ich kenne Illuminati und von daher würde ich schon sagen, dass der größte Teil auf Fakten beruht.
Ja, wie man es nimmt. Je nachdem, der dran glaubt oder nicht dran glaubt.
Soul Food. Jeden Montag auf 92.4 bis um 5.
Say what key, I want to do to them. Everybody knows that they're guilty. Everybody knows that they
mystery system of social sorcery. Our present condition needs serious recognition. Where there's no repentance, there can be no remission. And that sentence more serious than Vietnam. The atom bomb in Saddam administered Farrakhan. What's going on? What's the priority to you? By what authority do we do? The majority hasn't a clue. We've majored in curses, searched the chapters, checked the verses, recaptured the land, removed them all from off our hands so we can stand in agreement with his command. Everything else is damn, let them with ears understand.
Christliches Radio München auf der 92.4.
Ja, Herr Dr. Heide, Sie haben gesagt, viele Menschen behalten das im Hinterkopf, dass es unter Umständen doch wahr sein könnte. Wie gelingt es jetzt Dan Brown so geschickt, diese vermeintlichen Wahrheiten als Wahrheiten bei den Menschen in den Köpfen zu platzieren? Was ist seine Strategie in diesem Buch?
Ja, Dan Brown ist ja nun nicht jemand, der, wie soll ich mal sagen, die Dummheit der Leute ausnutzt, sondern er hat natürlich schon versucht, einige Thesen glaubwürdig rüberzubringen. Und eine dieser Hauptthesen ist, die Bibel ist schlecht überliefert. Das heißt, was wir heute haben, entspricht nicht mehr dem, was vor 1900 Jahren einmal geschrieben wurde.
Also das heißt, dass die Menschen glauben sollen, dass die Bibel geändert wurde. Aber das müssten Sie ja wissen. Ist es so, dass irgendwie die Handschriften verändert wurden oder dass da Sachen hinzugefügt wurden?
Nun, es wäre natürlich müßig, wenn ich jetzt sagen würde, das ist nicht so und es dabei belassen würde. Aber wir haben ja spätestens seit dem letzten und Beginn dieses Jahrhunderts und in diesem Jahrhundert, im 20. Jahrhundert noch mehr, sehr, sehr viele Belege für die von den frühesten Bibeln. Das heißt, wir haben Fragmente gefunden und zum Teil ganze Bibelteile aus dem 2. Jahrhundert, aus dem 3., aus dem 4. und so weiter bis ins Mittelalter. Wir können also lückenlos die Zeit der Überlieferung des Neuen Testaments überblicken in der Originalsprache.
Und was findet man dabei heraus? Da müsste man ja dann quasi sehen, wenn man Funde von den jeweiligen verschiedenen Jahrhunderten hat, dann würde man ja genau sehen, wenn irgendwas später hinzugefügt wurde oder weggelassen wurde, das würde man ja dann genau erkennen können. Und man könnte ja im Endeffekt sogar sagen, in welchem Zeitraum das passiert ist. Das ist der Fall.
Genau. Ja, es ist so, dass vor dem 4. oder 5. Jahrhundert die Bibeln noch ein ganz klein wenig anders ausschauen wie unsere heute. Aber das sind ganz kleine Details. Zum Beispiel nehmen wir einen Satz, er aber sprach, oder sie geben den Satz wieder mit Jesus aber sprach. Und aus dem Kontext heraus war sowieso gemeint, dass Jesus das sagt. Das sind also die einzigen Änderungen, die man feststellen kann. Alle anderen sind keine Änderungen. Sie können eine Bibel aus dem 2. Jahrhundert nehmen, sie stimmt exakt überein mit dem, was wir heute haben.
Also das heißt, es ist gar nicht so, wie von vielen Menschen geglaubt, dass es irgendwie immer wieder umgeschrieben wurde oder stille postmäßig irgendwie so ein paar Informationen, Geschichten überliefert wurden und dann aufgeschrieben wurde. Das kann man so gar nicht sagen.
Das kann man überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil, es gibt kein Buch der Antike, das besser überliefert ist als das Neue Testament.
Also das ist sozusagen das am besten überlieferte Schriftdokument. Ja. Von wann stammen denn die ersten Bibelfunde, also das erste so komplette Neue Testament, also oder das älteste, das man so zur Verfügung hat? Aus welchem Zeit, von welcher Zeit ist das?
Die älteste komplette Bibel stammt aus dem 4. Jahrhundert. Aber man hat damals eben, weil das wurde ja auf Pergament geschrieben, beziehungsweise noch früher auf Papyrus, waren das halt sehr umfangreiche und kostspielige Bücher. Deswegen hat man nicht das ganze Neue Testament als solches selten als ein komplettes Buch gehabt, meistens Bibelteile.
Okay.
Aber die ältesten Bibelteile, zum Beispiel das älteste Lukas- und Johannesevangelium, stammt etwa aus 190 nach Christus.
Also das ist ja dann schon relativ bald eigentlich.
Ja.
Und Sie sagen, da sind eigentlich so gut wie keine inhaltlichen Veränderungen festzustellen zu der heutigen Bibel.
Genau. Das sind, wenn überhaupt, spricht man von Glättungen, so ähnlich wie man zum Beispiel heute eine Jerusalemer oder eine andere Bibel in regelmäßigen Abständen ein bisschen überarbeitet, damit sie sprachlich nicht noch verstanden wird. Aber noch nicht einmal in dem Umfang, also noch geringer ist der Umfang, den man an diesem originalen Text vorgenommen hat. Und ab dem 4., 5. Jahrhundert bis heute hat man praktisch überhaupt nicht mehr geändert. Das heißt, nur in den ersten paar hundert Jahren hat man so ganz kleine Anpassungen gemacht, die den Sinn nicht ändern. Später liest man es so stur, kann man fast sagen, orthodox bei dem Text, den wir auch noch heute haben.
Also kann man dieses Hauptargument von Dan Brown eigentlich nicht als Wahrheit oder Realität bezeichnen, sondern man muss sagen, das ist einfach etwas, was er verwendet hat, um diesen Roman spannender zu gestalten, dass er sagt, die Bibel ist einfach falsch überliefert worden. Aber wie ist das mit den anderen Behauptungen, die er in seinem Buch, kann man die alle ähnlich widerlegen oder gibt es da irgendwo auch ein Fünkchen Wahrheit in diesen ganzen Sachen, Behauptungen?
Er hat ja folgende Strategie. Einmal sagt er dem Leser, die Schriften, die wir als zum Neuen Testament gehörig ansehen, sind schlecht überliefert und unglaubwürdig. Zum Zweiten aber, die Schriften, die die frühe Kirche abgelehnt und verworfen hat, die sind glaubwürdig oder in denen ist zumindest geheimes Wissen verborgen, was heute noch interessant sein kann. Er spielt also die Dinge gegeneinander aus. Mhm. Er sagt also, aus unserer heutigen Sicht, wir sind heute schlauer, wir können mit dem Fernrohr 1900 Jahre zurückschauen und wir sagen euch, die alten Leute waren irgendwie falsch gepolt, die haben sozusagen die falschen Bibeln weiter überliefert und die hätten die richtigen, nämlich die apokryphen Schriften überliefern sollen. Mhm. Also eine Doppelstrategie, die er sozusagen fährt.
Okay. Es geht gleich weiter mit diesem ganz spannenden Thema. Wir schauen uns noch ein bisschen an, was es sonst noch so an neuen Trends gibt. Da kommt ja das Judasevangelium jetzt raus und das Buch Die Gottesmacher, verschiedene andere Schriften auch zu diesem ganzen Thema. Da schauen wir gleich noch ein bisschen rein. Jetzt hören wir aber erstmal Jeremy Camp mit Lay Down My Pride.
Every single word I say, you know it before I speak. You know every thought, the deepest part.
Soulfood. Jeden Montag auf 92.4 bis um 5.
Ja, Herr Dr. Heide, die Buchautoren haben erkannt, dass hier viel Geld zu machen ist und deswegen kommt ein Roman und ein Offenbarungsbuch nach dem anderen auf den Markt. Wie sieht es aus mit dem Judas-Evangelium, das vor einigen Tagen veröffentlicht wurde? Ist das auch eine ganz neue, geheimnisvolle Schrift, die alles widerlegt?
Ja, nein. Eine Kopie des Judas-Evangeliums, das Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus entstanden sein soll, taucht in den 70er Jahren in Ägypten auf.
Ach so, das ist schon seit den 70er Jahren.
Geriet aber über einige Umwege, über Zwischenhändler und so weiter, in den Besitz der Schweizer McKenna-Stiftung. Neben Theologen haben sich ja auch Verschwörungstheoretiker und Esoteriker eifrig mit dem Dokument und seinem angeblichen Inhalt beschäftigt. Mhm. Und jetzt erst vor einigen Tagen hat die National Geographic Society, in dieser bekannten Zeitschrift National Geographic, erstmals eine Übersetzung des Textes nach dessen Restaurierung veröffentlicht. Aber auf große Neuigkeiten warten wir nach diesem großen Tamtam der vorab informierten Medien vergebens. Die Forscher unter Leitung des renommierten Genfer Koptologen Rudolf Kasser konnten nämlich bei einer Pressekonferenz nur verkünden, was ohnehin bekannt war, dass das Judas-Evangelium die Rolle des Verräters umdeutet in die eines selbstlosen Gehilfen Jesu. Du wirst sie alle übertreffen, denn du wirst den Menschen opfern, der mich kleidet, sagt Jesus nach Angaben der National Geographic in der wichtigsten Passage dieses Manuskripts.
Mhm. Und von wann stammt dieser Text?
Ja, ich hatte gerade gesagt, angeblich vom Ende des 2. Jahrhunderts. Es ist so, im 2. Jahrhundert haben wir von einer christlichen Schrift des Kirchenvaters Irenäus erste Hinweise darauf, dass es ein solches Judas-Evangelium geben soll. Wir haben aber überhaupt keinen Text davon. Wir haben erst aus dem 4. Jahrhundert diese koptische Schrift in Koptisch, das ist ein spätägyptischer Dialekt, geschrieben. Und wie gesagt, in Ägypten gefunden, nicht etwa, wie manche Leute meinen, im Vatikan oder sonst wo.
Ist ja auch irgendwie eine spannende Geschichte überhaupt, dass Judas hier ein Evangelium schreibt, denn der wurde ja nicht lange nach der Kreuzigung, hat er sich ja erhängt, also irgendwie, oder war das sogar vorher? Also
vorher schon.
Also, besonders viel Zeit hatte er nicht in dieses Evangelium.
Das ist richtig. Das zeigt schon mal vornherein, dass hier was nicht stimmen kann und dass natürlich dieser Name Judas später von irgendeinem Schreiber hinzugefügt wurde.
Also das ist nicht der Judas?
Das ist überhaupt nicht der Judas, um dem es hier geht. Das merken wir nicht nur daran, dass er es allein schon aus den natürlichen Umständen heraus nicht geschrieben haben kann, sondern auch wissen wir das von apokrypher Schrift überhaupt. Das heißt, diese Schriften und vor allen Dingen Schriften gnostischen Inhalts wie das Judas-Evangelium gehen sehr großzügig damit um, diese Texte jemandem zuzuschreiben, diese Texte zu verändern und so weiter. Deswegen ist es auch sehr gewagt zu behaupten, es geht auf das 2. Jahrhundert zurück. Denn wir wissen nicht, ob Irenäus einen anderen Judas meinte. Wir haben überhaupt keinen Text aus dem 2. Jahrhundert. Und selbst wenn es einen gäbe aus dem 2. Jahrhundert, können wir damit rechnen, dass er bis zum 4. stark verändert wurde. Ganz im Gegensatz zu den Texten des Neuen Testaments, die man eben nicht verändert hat.
Das kann man ja
alles Dinge, genau, und das sind alles Dinge, die dann oft in solchen Zeitschriften nicht stehen oder in den Medien nicht diskutiert werden. Und der Laie bekommt den Eindruck, das Neue Testament ist schlecht überliefert, aber das Judas-Evangelium ist korrekt überliefert. Und es ist genau andersherum.
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie gerade ansprechen, denn hier ist ja diese Abendzeitung-Schlagzeile. Ich hab natürlich voller Spannung jetzt vor der Radiosendung noch kurz diese Abendzeitung mir durchgelesen. Und hier wird ja geschrieben, dass sie hier aufdecken, ob es Fakten oder Fantasie ist. Und ich muss sagen, ich habe mir diese 4 Seiten mit sehr viel großen Bildern und wenig Text durchgelesen. Und ich muss sagen, also da wird überhaupt nichts über Fakten gesagt. Jetzt, also das im Gegenteil, hier werden nur die Theorien, die Dan Brown in seinem Buch als Realität darstellt, die werden dort nochmal ausgeführt, aber da wird überhaupt nicht Stellung dazu genommen. Ich glaube, das ist schon ein Problem und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass wir heute über diese Dinge ein bisschen sprechen. Was hält denn eigentlich die Fachwelt von der Existenz von noch weiteren geheimen Schriften oder Bibelteilen, die jetzt zum Beispiel der Vatikan zurückhält oder die noch gefunden werden? Also wie steht denn die Fachwelt zu diesem Punkt?
Nun, es ist immer möglich, dass man irgendwo noch eine vergessene Schrift entdeckt. Sie können hier in München in die Staatsbibliothek gehen, die hat auch verschiedene Giftschränke, zum Beispiel aus der Zeit des Nationalsozialismus. Oder Sie können forschen und man hat, ich glaube, war es nicht vor einem Jahr erst, wo man hier ein altes Fragment einer Handschrift von Georg Friedrich Händel gefunden hat. Solche Dinge entdeckt man schon hin und wieder, aber die wurden ja nicht bewusst von der Staatsbibliothek zurückgehalten, sondern die hat man einfach, weil man es nicht wusste, lange Zeit nicht beachtet und dann irgendwann ist man auf sie gestoßen. Und ähnlich ist es auch mit diesen Schriften, ob nun Judas-Evangelium, ob die Funde von Nag Hammadi, wo das Thomas-Evangelium zugehört, ob die Funde von Qumran, die sind ja alle nicht im Vatikan gefunden worden, diese aufsehenerregenden Funde, sondern in Palästina oder in Ägypten oder an eben solchen Orten, wo sie über die Jahrtausende hindurch im heißen Wüstensand konserviert werden konnten.
Mhm. Was ist eigentlich das Thomas-Evangelium?
Das Thomas-Evangelium ist eine ähnliche apokryphe Schrift wie das Judas-Evangelium. oder sagen wir besser gnostische Schrift. In diesen gnostischen Schriften geht es also darum, dass der Leser in eine höhere Sphäre geführt wird, wo er ganz im Gegensatz zu dem Evangelium, was wir kennen, nicht so sehr damit zu tun hat, mit geschichtlichen Tatsachen oder ihm geschichtliche Tatsachen vermittelt werden, sondern wo ihm Erfahrungen mit der Gottheit vermittelt werden. Und dazu muss er sich zum Beispiel in körperlichen und all solche Dinge. Es geht also um eine Philosophie, die im Thomas-Evangelium und Judas-Evangelium verkündigt wird.
Und deswegen ist das auch so interessant für Esoteriker.
Naja, zum einen das ist interessant für Esoteriker und auch, wenn Sie das Thomas-Evangelium oder das Judas-Evangelium lesen, werden Sie feststellen, es geht gar nicht um geschichtliche Dinge. Es geht weder um die Geburt Jesu, noch um das Leben Jesu, noch um geschichtlich aneinandergereihte Dinge, wie wir sie von den Evangelien kennen oder wie wir sie noch heute in unserem Geschichtsverständnis irgendwie doch aufschreiben würden, sondern es geht einfach um Sentenzen, um aneinandergereihte Weisheiten, die man weitergibt und über die man meditieren oder nachdenken soll und somit in die gnostische Welt eintauchen kann.
Also die Bibel, die wir haben, sozusagen die vier Evangelien und die ganzen anderen Bücher des Neuen Testaments, die sind also eher geschichtlich und eher realitätsbezogen und eher greifbar und vermittelt uns eher Wahrheiten, die für uns ganz greifbar und wichtig und elementar sind für den Glauben.
Ja, nicht nur Wahrheiten, sondern auch biografische Daten. Das macht ja, stellt ja den Bezug zur Realität her. Wer war Jesus? Zum Beispiel das Lukas-Evangelium sagt uns, dass er in Windeln gewickelt wurde, also sehr menschlich war. Ja, und das gehört einfach zur Biografie eines Menschen dazu. Und solche Dinge werden Sie aber in diesen anderen Schriften vermissen. Vor allen Dingen sind sie dort nicht in eine Reihe gestellt, sodass Sie den Eindruck haben, hier wird das Leben eines Menschen irgendwie vermittelt. Das aber kennzeichnet alle vier Evangelien, dass das Leben eines Menschen im Hintergrund steht, wenn auch viele Reden von ihm vermittelt werden, aber sie stehen, sind alle verwurzelt in seine biografischen Lebensdaten.
Wir haben wieder eine Umfrage gemacht und zwar die Frage, die wir gestellt haben, ist: Glauben Sie, dass es noch geheime Bibelteile oder Schriften oder geheimes Wissen gibt, das den Leuten noch nicht offenbart wurde?
Das bestimmt. Vatikan hat eine große Bibliothek, also Teile davon sind nicht veröffentlicht.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind alles schöne Erfindungen, um Umsatz zu machen, um Leute irgendwie zu begeistern für neue Dinge, aber dass das eine Wahrheit ist, glaube ich nicht.
Das gibt's bestimmt, ja, denke ich schon.
Nö, also geheime Bibelteile sicher nicht. Dass es irgendwelche Schriften noch geben könnte, entdeckt werden könnten, das will ich nicht ausschließen.
Oh, das ist schwer zu beantworten. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, es gibt so viele Forscher, Bibelforscher, Historiker, Anthropologen, die hätten was ausgegraben, wenn es noch was gäbe.
Ja, doch, das könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, wenn, dann hätten sie das inzwischen schon gefunden.
Ja, weil ich glaube, dass es viele Dinge noch gibt aus der Geschichte und aus der Religion, sowie auch aus der Bibel, die noch nicht vorgelegt sind, Thesen oder Schriften.
Jetzt hören wir noch Beat Betrieb mit Der Neubeginn.
Von selbst gefällt's dir, um den Weg mit dem Kopf zu waschen, um verdeckt voyeuristische Intimität zu erhaschen.
Christliches Radio München auf der 92.4.
Ja, okay, Herr Dr. Heide, jetzt, wie sollen wir denn eigentlich wissen, welche Teile jetzt, wir haben jetzt gehört, Thomas Evangelium und Judas Evangelium und da gibt's ja noch, was weiß ich, wie viele andere Evangelien. Woher sollen wir denn jetzt wissen, was gehört zur Bibel und was nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Diese Frage hat sich natürlich auch die Urkirche gestellt. Also man hat ja damals, Sie müssen sich vorstellen, die ersten Christen, was hatten die? Die hatten nur das Alte Testament. Und die hatten irgendwie gehört davon, dass Jesus gestorben und auferstanden sei. Und dann mit der Zeit kamen andere Schriften dazu. Dann hat man zum Beispiel das Matthäus-Evangelium erhalten, man hat Briefe des Apostels Paulus erhalten und gesammelt, hat sie weiter verbreitet. Und dann kam es natürlich noch andere Bücher, so wie heute auch. Irgendwelche, zum Beispiel die Hirte des Hermas war eine frühe Schrift in dieser Zeit. Und alles das existierte eine Zeit lang nebeneinander. Aber sehr schnell hat diese frühe Kirche Kriterien entwickelt, welche Bücher sind die wichtigsten. Und erst später, 3., 4. Jahrhundert, bekam dann der Begriff kanonisch auf. Oder diese Vorstellung, dass das Neue Testament neben das Alte tritt. Das ist also ein Prozess gewesen in der ersten 300 Jahre.
Und wenn Sie sagen Urkirche, was bedeutet Urkirche? Wie sah die aus?
Die Urkirche, das waren natürlich die ersten Gemeinden, wurden ja durch den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter gegründet. Und die haben sich selbst wieder sehr aktiv weiter verbreitet. Das Christentum ist ja innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Jahrzehnte, hat es den ganzen gesamten Mittelmeerraum erreicht, ergriffen, bis hin nach Nordafrika, bis hin an die Grenze Indiens und so weiter und bis hin nach Gallien, Britannien.
Das heißt, in dieser urkirchlichen Struktur, dieser gemeindlichen Struktur, wurden Gremien gebildet, die dann entschieden haben, welche Bibelteile in die Bibel aufgenommen werden.
Nee, es gab keine Gremien, die sich über so etwas Gedanken gemacht haben, sondern es gab Kirchenlehrer, die anerkannt waren, die eben diese Dinge weitergegeben haben, die zum Beispiel über die Briefe des Apostels Paulus nachgedacht haben. Und die haben mit der Zeit einfach Kriterien aus diesen Evangelien selbst herausgezogen. Ja, das heißt, sie sind nicht einfach hingestellt und haben gesagt, das haben wir gern und das schmeißen wir fort, sondern sie haben sich wirklich gründlich überlegt. Es gibt da verschiedene Kriterien, die immer mal wieder diskutiert wurden. Zum Beispiel, sind diese Schriften authentisch? Mhm. Sind sie von Aposteln selbst verfasst, also von Leuten, die Augenzeugen dieser ganzen Geschehnisse waren? Sind sie allgemein anerkannt, im Osten wie im Westen? Was zum Beispiel der Hirte des Hermas, eine frühchristliche Schrift, dann sehr schnell nicht mehr war. Der war nur in bestimmten Teilen anerkannt. Mhm. Sind sie lebensverändernd und nützlich für die Kirche? Das heißt, stärken sie den Glauben der Leute oder verwirren sie die Leute? Mhm. Man war lange Zeit lieber vorsichtig, hat also manchmal ein Buch der Bibel lieber etwas draußen gehalten, zum Beispiel die Offenbarung des Johannes, als es vorschein aufzunehmen. Umgekehrt manchmal auch ein Buch vielleicht länger drin gehalten, als es gut war. Man war eben vorsichtig, man hat gesucht, man hat getastet, man hat nicht einfach gesagt, so ist es jetzt und nicht anders. Und so erst hat sich dann der Kanon innerhalb der ersten 200-300 Jahre herausgebildet. Und erst später entstand der Begriff kanonisch.
Okay, also das ist interessant, denn das ist natürlich ganz wichtig, jetzt zu sagen, ja, man kann jetzt nicht jedes Evangelium nehmen und das neben die Bibel legen und sagen, das ist genauso wertvoll oder genauso richtig oder genauso wahr. Und wir haben wieder eine Straßenumfrage gemacht, und haben die Frage gestellt, glauben die Menschen, dass die Bibel umgeschrieben wurde oder dass sie noch im Original vorliegt?
Das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie im Original vorliegt, bei so viel Zeit.
Ich denke schon, dass umgeschrieben, weiß ich nicht, aber ist ja mal weiter gedichtet worden, sag ich mal.
Ja, was heißt die Bibel? Das sind Geschichten und die sind also nachgeschrieben worden und. Für mich stimmt eigentlich gar nichts.
Man kann nach wie vor, glaube ich, sehr viel aus der Bibel ziehen. Ob jetzt alles hundertprozentig wahrheitsgetreu ist, das kann ich mir nicht anmaßen. Glaube ich nicht ganz. Aber trotzdem kann man sehr viel davon für sich gewinnen.
Ich glaube eher, dass sie umgeschrieben wurde. Ich glaube dass alle Originalteile erhalten sind.
Meiner Meinung nach denke ich schon, dass sie so existieren, dass sie nicht umgeschrieben wurde.
So, Dan Brown behauptet ja in seinem Buch, dass die Bibel verändert wurde. Diese Hauptthese zieht sich ja irgendwie durch das ganze Buch. Aber was genau behauptet er denn, dass verändert wurde in der Bibel?
Sein Hauptpunkt zieht auf die Person Jesu Christi selbst ab.
Also die wichtigste Person im Neuen Testament.
Genau. Und seine These ist nun, dass in den Bibeln vor der Zeit Konstantins Jesus nicht als Gottes Sohn oder als Gott dargestellt wurde, sondern als normaler Mensch wie du und ich, der möglicherweise auch verheiratet war und so weiter.
Das würde ja bedeuten, dass im Grunde genommen, das ist ja das Fundament des christlichen Glaubens, dass man Jesus als Gottes Sohn erkennt und dass man auch erkennt, dass er Gott ist und Mensch zugleich. Und also das tut ja die Grundfundamente des christlichen Glaubens eigentlich wirklich erschüttern. Ist das das, was er auch schreibt auf seiner Internetseite zum Beispiel, dass der christliche Glauben in sein Fundament erschüttert wird?
Ja, also in diese Richtung geht es schon. Ne? Auch das Buch von Michael Bachen, Die Gottesmacher, geht genau in dieselbe Richtung. Wobei er noch von einer lächerlicheren Ausgangspunkt ausgeht. Dan Brown ging immerhin vom Gemälde der Mona Lisa aus und hat da sehr viel dran gehängt, während Michael Bachen von einem Gemälde des 19. Jahrhunderts in einer Kirche ausgeht und behauptet, dies würde ihn irgendwie zu dieser Wahrheitserkenntnis führen, dass Jesus eben nicht wirklich Gottes Sohn war, dass er nicht wirklich gestorben und auferstanden ist und all diese Dinge.
Also da versucht jemand anhand einer Theorie, die an irgendeinem Bild festgemacht wurde, die Lehre der ganzen Bibelgeschichte sozusagen zu widerlegen. Aber wie können wir jetzt herausfinden, ob Jesus wirklich Gott ist und ob das stimmt, was wir heute in der Bibel lesen? Also wie kann man da rankommen, sich an diese Wahrheit annähern?
Nun, Wenn Sie die Frage vor 150 Jahren gestellt hätten, dann hätte man gesagt, wir gehen zurück zu den alten Kirchenlehrern. Die alten Kirchenlehrer aus dem 2., 3. Jahrhundert, deren Schriften wir heute noch haben, die sagen uns das. Und dann würde man als Gegenargument bringen, ja, aber selbst diese alten Kirchenlehrer sind lange überliefert worden. Vielleicht sind sie auch gefälscht. Außerdem sind es Kirchenlehrer und ihre Meinung ist subjektiv. Heute haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben heute allein über 30 Bibelteile der Evangelien aus dem 2. und 3. Jahrhundert. Vor der Zeit Konstantins, bevor Konstantin überhaupt geboren war. Mhm. Und wir schauen jetzt uns diese Schriften an. Was passierte an den Stellen, wo es darum geht, dass Jesus als Sohn Gottes oder Gott bezeichnet wird? Und ich kann Ihnen schon vornherein sagen, die sind alle gleich geblieben. Das heißt, in diesen Schriften vor Konstantin wird Jesus genauso porträtiert, dargestellt, beschrieben wie in denen nach ihm.
Ja, dann machen wir das doch mal. Sie sind ja sozusagen Bibelforscher und Textforscher und beschäftigen sich mit diesen Dingen. Dann gehen wir doch mal einfach rein und schauen uns mal so eine Stelle an, wo wir erkennen können, dass Jesus Gottes, die aus dem 2. Jahrhundert nach Christus stammt, sozusagen vor Konstantin.
Ja, dann lese ich Ihnen einmal vor aus dem Johannesevangelium. Des Papyrus 66. Der Papyrus 66 stammt aus dem Ende des 2. Jahrhunderts. Und wenn Sie diesen Papyrus aufschlagen im griechischen Text, dann werden Sie das lesen, was Sie heute noch in Ihrer modernen Bibel mitlesen können. Genau das Gleiche. Da steht zum Beispiel Johannes 1, Vers 1 folgende. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Hier wird also das Wort beschrieben, was gleichzeitig bei Gott war und Gott war. Wer ist dieses Wort? Das steht dann weiter unten. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Beschreibung von Jesus. Das sind die Eingangsverse des Johannesevangeliums. Übrigens damals wie heute das beliebteste Evangelium. Man hat die meisten Fragmente vom Johannesevangelium gefunden aus der Frühzeit, genauso wie heute. Und damals wie heute steht also hier, im Anfang war das Wort, es war Gott, es war bei Gott, es war gleichzeitig Gott und bei Gott um ihn herum. Das Geheimnis dieser Gottheit in sich, dieser Dreieinigkeit, wie man auch sagt. Und später heißt es dann, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, er hat unter uns gelebt. Wir haben diesen Gott sozusagen in Fleischesform gesehen. Johannes sagt später auch in seinen Briefen, wir haben ihn betastet, wir haben ihn angeschaut, wir haben ihn gehört. Es war Realität. Und das ist das Gleiche damals wie heute.
Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Schlüsselwahrheit oder das ist das Fundament, und von dem Dan Brown redet. Das ist das Zentrum der Bibel, des ganzen Neuen Testaments und natürlich auch das, worauf das ganze Alte Testament hinweist, ist, dass Jesus wirklich Gott ist, Gottes Sohn ist. Und wenn man das Wenn man an dieser Wahrheit rüttelt, dann würde man die komplette Wahrheit und das Zentrum des christlichen Glaubens angreifen. Aber wie wir gerade gehört haben, es gibt Funde, das sind die ältesten Funde und dort wird haargenau dieser Satz so dargestellt. Und das heißt, die Bibel sagt von Anfang an, dass Jesus Gott ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache.
Ja, auch in den Evangelien, an anderen Stellen, zum Beispiel Matthäus-Evangelien, wo die Juden ihn verklagen, dass er sich selbst der Blasphemie schuldig gemacht haben, weil er von sich selbst behauptet hätte, er sei Gottes Sohn und so weiter. Diese Dinge sind auch genauso in den Schriften damals wie heute überliefert.
Jetzt gehen wir mal ein paar Verse oder Kapitel weiter. Im Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Ja, sehen Sie, wer hat diese Worte gesprochen?
Johannes? Also dieser Schreiber, dieser Autor? Also
ja, aber sie sind in die Rede Jesu eingebettet, oder?
Okay, also sagt Jesus selber das?
Zumindest hat er es gemeint.
Okay.
Und, aber es ist ja auch unerheblich für unsere Frage, die mit Dan Brown zu tun hat, denn ob nun Johannes es nur niedergeschrieben hat in anderen Worten oder ob Jesus es selber gesagt hat, eines ist sicher, die Vorstellung, dass Gott seinen Sohn, Gottes Sohn, gesandt hat als eine Gabe für diese Welt, ist vor Konstantin genauso wie nach Konstantin glaubwürdig überliefert.
Mhm. Also das heißt, ganz glaubwürdig für dich, lieber Hörer, ist es jetzt natürlich ganz wichtig, diese Wahrheit zu erkennen, egal was Dan Brown oder irgendwelche abgedrehten Romanautoren schreiben, denn die Bibel ist Gottes Wort und das, was wir heute in der Bibel lesen, ist original und das, was hier steht, das gilt für dich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du nicht verloren gehen und ewiges Leben bekommen und das ist sicher, das steht fest in Ewigkeit und das wird auch niemand verändern und niemand wird diese Wahrheit jemals erschüttern. Vielleicht denken wir gemeinsam über diese Sache kurz nach bei dem Lied von Anointed, Gonna Live.
Your Name on High.
Anointed,
anointed,
baby
duh. Woo! I remember the day you found me. I was incomplete. My hope was lost and fading fast. I searched but couldn't find relief.
Ja, viele Millionen Menschen, 46 Millionen bis jetzt, sind ganz fasziniert von diesem Roman, diesem Mega-Seller. Und noch viele Millionen werden dazukommen, wenn der Film in den Kinos anläuft. Herr Dr. Heide, was fasziniert Sie an, oder sind Sie auch so fasziniert von diesem Buch und von diesem Roman und von all diesen Geschichten? Wie stehen Sie dazu? Was glauben Sie, warum die Menschen so fasziniert sind?
Nun, der Roman als solcher ist natürlich spannend. Ich habe ihn auch an einem Tag durchgelesen. Aber das mache ich auch mit anderer guter Literatur. Ja, ob Sie zum Beispiel Oliver Twist lesen oder ob Sie einen Kriminalroman von Sherlock Holmes lesen. Das ist ja die Spannung und das Drumherum an sich. Die Inhalte aber, die dabei mitvermittelt werden, und das ist das Fatale, die geben eben ein ganz falsches Bild ab von der Bibel. Mhm.
Und wie stehen Sie zur Bibel selber? Finden Sie die Bibel auch so faszinierend wie diesen Roman? Können Sie da auch so drin forschen und für sich persönlich auch was rausziehen?
Also das kann ich schon sagen. Je mehr ich mich damit befasse, je mehr ich auch mich wirklich Herausforderungen stelle, ich meine, die Herausforderungen, die Dan Brown oder das Judas-Evangelium an die Bibel stellt, sind ja lachhaft. Es gibt ganz andere Herausforderungen, zum Beispiel wenn wir an die Funde von Qumran denken oder andere Dinge, die an die Bibel gestellt wurden und die immer wieder die Frage erweckten, ist unsere Bibel jetzt wirklich glaubwürdig? Sind die Inhalte, solche Inhalte, die auch noch heute irgendwie in unserer Zeit im 20. Jahrhundert etwas zu sagen haben? Oder ist es so, wie einmal ein großer Theologe sagte, in der Zeitalter von elektrischen Radioapparaten kann man nicht mehr an die Wunderwelt des Neuen Testaments glauben?
Wie ist es bei Ihnen persönlich? Können Sie an diese Wunderwelt glauben, an diese von Dan Brown angegriffenen Grundwahrheiten, dass zum Beispiel Jesus Gott ist? Oder können Sie durch diese Schriftfunde und dieses Studium, wenn Sie sich so eingehend mit diesen Texten beschäftigen, auch bei der Übersetzung der Bibel, können Sie sagen, dass Sie dort etwas gefunden haben, was irgendwie Ihr Leben verändert hat?
Also das, denke ich, kann ich schon sagen, denn durch die Beschäftigung mit all diesen Dingen habe ich zum einen gemerkt, dass das Neue Testament wirklich glaubwürdig überliefert ist. Natürlich gehört letzten Endes ein Glaube dazu, denn viele Dinge, die im Neuen Testament stehen, kann man ja nicht experimental nachweisen. Niemand kann experimentell nachweisen, dass es eine Jungfrauengeburt gibt oder eine Auferstehung. Das ist eben nur einmal passiert. Und es gibt Augenzeugen dafür, die das niedergeschrieben haben. Und wir können diesen Augenzeugen Glauben schenken. Aber eines kann ich schon sagen, wenn man das tut, gibt man seinen Verstand nicht etwa an der Garderobe ab, sondern dann fängt die Forschung erst an und das interessante Leben. Ich kann also jedem nur empfehlen, zu den Quellenschriften zu gehen, das Neue Testament selbst zu lesen, sich damit zu befassen, sich ein eigenes Bild zu machen und diese Dinge nicht als eine Schrift aus einer anderen Welt anzusehen, die für uns nichts mehr zu sagen hat.
Das heißt, Sie haben ganz persönlich durch das Studium der Bibelschriften zu einem persönlichen Gott gefunden und Ihr Studium geht jetzt dort weiter bei diesem persönlichen Gott, denn den kann man ja auch studieren und kennenlernen.
Ja, wenn Sie so wollen. Natürlich, meine wissenschaftliche Beschäftigung beschäftigt sich nicht mit der Frage, mit dieser Frage, die mehr etwas mit meinen privaten Überzeugungen zu tun hat. Aber an dem Punkt muss ich schon sagen, überschneidet sich das. Das ist meine private Überzeugung davon, dass es einen lebendigen Gott gibt, der heute noch durch diese Schriften redet, sich überschneidet mit der Forschung an diesen Schriften, wie sie durch die Menschenhände gegangen sind, wie gut sind sie überliefert und so weiter.
Ja, Herr Dr. Heide, ich bedanke mich vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, über dieses spannende Thema mit uns zu sprechen. Ich werde nach dem nächsten Lied auch nochmal ansagen, es gibt einen Vortrag an der TU München, wo der Herr Dr. Heide auch nochmal über dieses Thema ausführlicher sprechen wird. Wir werden diesen Vortrag auch auf unsere Internetseite stellen, aber all das nach dem nächsten Lied. Und zwar ist es Bethany Dillon mit I Believe in You. So, das war's wieder mit Soul Food und der heutigen Sakrileg-Ausgabe. Natürlich könnt ihr diese ganze Sendung wieder wie immer im Internet runterladen.
dieses Mal auf sacrileg.soulsaver.de. Dort findet ihr die Radiosendung. Dort wird dann auch der Vortrag von Dr. Martin Heide veröffentlicht, der am 29. Mai stattfindet an der TU München. Und zwar um 19.30 Uhr im Hörsaal N wie Nordpol 1189. Ich sag's dann gleich nochmal. Das ist der Hörsaal N wie Nordpol 1189 am 29. Mai 1930 TU München. Das ist die TU in der Innenstadt, in der Theresienstraße. Dort ist es dann auch ausgeschildert. Ihr findet den Weg bestimmt und wir freuen uns vielleicht, dass wir uns dort sehen oder wir hören uns das nächste Mal bei Soul Food. Wir haben auch noch viele andere Artikel auf der Seite sacrileg.soulsaver.de rund um das Thema Da Vinci Code. Dort könnt ihr euch diese ganzen Informationen runterschreiben. Dort könnt ihr auch Leserbriefe schreiben und so weiter.
Soul Food ist eine Produktion des Christlichen Radios München im Auftrag des eingetragenen gemeinnützigen Vereins Christliches Fernsehen München. Wir sind Montag bis Freitag zwischen 16 und 17 Uhr auf der 92.4 zu hören. Außerdem am Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Sie erreichen uns per Post in der Martunistraße 23 80 686 München. Im Internet finden Sie uns unter christlichesradio.de und eine Mail schicken Sie an redaktion@christlichesradio.de. Erster Vorsitzender des Vereins ist Gerald Mann, zweite Vorsitzende Julia Capalbo und Redaktionsleiterin Annika Eller. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen.